Herzlich willkommen bei Sphärraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Präsentiert vom Rotonda Business Club und Jung. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute mit dabei seid.
Herzlich willkommen zu Sphärraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Mein Name ist Nathalie Bräuninger, ich bin vom Rotonda Business Club.
Mein Name ist Wiebke Becker und ich bin von Jung.
Und gegenüber von uns sitzt
die Simone Moser und die kommt von der LBBW Immobilien. Hallo, ich freue mich da zu sein.
Wie schön.
Wir freuen uns auch sehr, dass du heute hier bist.
Liebe Simone, zwei, drei Sätze zu dir. Du bewegst dich seit zwei Jahrzehnten an der Schnittstelle von Finanzwelt und Immobilienwirtschaft. Mhm. Station bei der Bank, in der Projektentwicklung und nun ganz frisch. Seit wann genau?
Also ganz wirklich offiziell Vollzeit seit 2.1.2026.
Boah, wow.
Genau.
In der Geschäftsführung der LBBW Immobiliengruppe. Du beschäftigst dich mit zentralen Fragen unserer Zeit. Wie lassen sich finanzielle Verantwortung, strategische Führung und notwendige Innovation miteinander verbinden? Du sagst, Leadership, Kommunikation und Innovation können nur zusammenwirken. Mhm. Habe ich, glaube ich, auf LinkedIn gelesen.
Mhm, ganz genau.
Was das konkret heißt, werden wir gleich herausfinden. Aber jetzt kommt
unsere Schnellfragerunde.
Und, ja, spannend.
Ja, genau. Und damit darf ich anfangen heute. Mhm. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Frühaufsteherin oder Nachteule?
Nachteule.
Okay. Wie lang wird's?
Im Zweifel sehr lange. Ich liebe Musik, ich liebe es zu tanzen und wenn die Dinge passen, dann wird es auch bis in die frühen Morgenstunden mal. Aber nicht regelmäßig natürlich. Und meines Jobs geschuldet bin ich natürlich auch manchmal, leider Gottes, ein Frühaufsteher.
Und dann lieber Powernap oder Powerwalk?
Powerwalk. Ja.
Okay. Mit den hohen Schuhen, ne?
Ja, im Zweifel auch mit hohen Schuhen, lieber dann doch mittlerweile, man wird ja auch nicht jünger. Mit Sneaker, Turnschuhen, USW, aber gerne draußen in der Natur, um den Kopf frei zu bekommen und neue Kraft zu tanken.
Okay. Was war dein erster Berufswunsch als Kind?
Musiker. Und nicht nur als Kind.
Immer noch?
Ja, immer noch nicht mehr, aber lange hegte ich den Wunsch, etwas mit Musik zu machen, Musik als Profession auszuüben. Aber ich bog dann ja doch schon sehr früh, so im Teenageralter, ab, da die Erkenntnis da war, das sei doch wohl ein schwieriger Weg, insbesondere wenn es später um finanzielle Themen geht. Und ich wollte immer sehr unabhängig sein. Das war ein großer Antrieb, sehr früh auf eigenen Beinen stehen zu können, eigene Entscheidungen treffen zu können. Ich bin durchaus ein Mensch, der seine Entscheidungsfreiheiten schon immer liebte, bis heute natürlich. Und insofern bin ich dann abgebogen und wusste dann zunächst eigentlich gar nicht so richtig, was und wie. Und der damalige Zeitgeist war schon immer noch BWL, Banker. Mhm. Und dann dachte ich, okay, Banker, könntest du ja mal ausprobieren. Und mehr oder weniger hat es mich so in Richtung Bank getrieben. Ja.
Welches Instrument spielst du denn? Oder?
Querflöte.
Okay. Ach, und schön. Auch heute noch?
Leider nicht mehr. Ich habe es dann noch einige Jahre auch während des Berufslebens gemacht, aber dann aufgeben müssen, weil einfach die Zeit zu knapp wurde. Mhm. Und wenn man dann selbst das Gefühl bekommt, man ist nicht mehr gut genug für seine eigenen Ohren, dann soll man es besser lassen.
Ich habe ja klassische Gitarre gespielt und ich kriege das nicht mehr hin. Die Sachen, die ich gespielt habe, wo ich 10 Jahre alt war, kriege ich nicht mehr hin. Also ich bin einfach zu schlecht geworden.
Und ja, ich glaube, wenn ihr jetzt beide wieder anfangen würdet, ja, dann bist du da ja ruckezucke drin.
Genau, da wären wir
das geht ja ganz schnell.
Da glaube ich auch dran und deshalb habe ich schon noch irgendwie so, vielleicht trägt einen das auch immer so mit im Hinterkopf, wenn man dann mal wirklich irgendwie in Ruhestand oder Sabbatical oder weiß der Geier, dann würde man es ja wieder anfangen. Wir schauen einfach mal, was kommt.
Welches Buch liegt gerade auf deinem Nachttisch?
Gar keins. Ist noch kein neu aktuell angefangenes. Ich hatte jetzt bis vor kurzem Homo Deus gelesen und fand das sehr, sehr spannend, gerade auch vor dem Hintergrund, dass ja Teile dieses Buches schon erlebbar werden, KI und Co., in einer unglaublichen Dynamik. Und diese Grundsatzfrage in dem Buch hat mich sehr beschäftigt, was denn wohl wäre, wenn ein anderes Wesen als intelligent und besser und höher sich einstufen ließe als die Menschheit. Ja, spannende Themen dieser Tage.
Welche Stadt hat dich zuletzt wirklich tief beeindruckt und warum?
Stockholm. Mhm. weil ich dort zum ersten Mal letztes Jahr zu Gast sein durfte und ich einfach dieses Großstadtfeeling gepaart mit der Ruhe dort und durchaus sehr sympathischen Menschen und einem so positiven Gefühl, das hat mich sehr beeindruckt. Mhm.
Welche App benutzt du am häufigsten?
Ja, am häufigsten würde ich sagen, im Moment fast die Burn-App.
Das hatten wir auch noch nie. Wir hatten gerade schon die Wetter-App.
Ja, okay, auch die, aber die Burn-App, WhatsApp. Ja. Und dann kommen schon auch die Social-Media-Themen, also LinkedIn, ein bisschen Insta, wobei mich das eigentlich nicht so ganz wirklich interessiert. Aber ja.
Okay. Mhm. Welcher Ort entspannt dich sofort?
Zu Hause. Mhm. Und die Natur. Also zu Hause ist gleich Natur. Ich lebe am Rande von Wiesenwalden und Wäldern und Feldern. Und das finde ich jeden Tag, wenn ich nach Hause komme, schön. Das entspannt mich immer.
Okay, darfst du verraten, wo ungefähr du wohnst?
Ja klar, ich wohne in Ellwangen. Das ist eine Kleinstadt hier in Schwaben. Mhm. Zwischen Ulm und Würzburg an der A7. Und das ist eine Kleinstadt. Das ist irgendwie sehr schön, weil man auch viele Menschen kennt. Und ich lebe am Stadtrand und man ist dann sofort in der Natur. Also wirklich zu Haustür raus, quasi kommen all die Leute vorbei, die auch immer joggend unterwegs sind. Das bin ich weniger, weil ich quasi im Eingang zum Fitnesspfad wohne.
Mhm, okay. Ja. Ellwang war mein Angstgegner früher. Ich habe Basketball gespielt. Ich komme ja aus Eichwald bei Esslingen. Und gegen Ellwang haben wir früher immer verloren.
Oh, okay.
Oh. Aber schon lange her.
Sehr lange her, genau.
Liebe Simone, gibt es etwas, das dich außerhalb deiner Arbeit begeistert, aber bisher kaum jemand weiß?
Oh, ihr habt aber tolle Fragen dabei. Also ich habe gerade ja schon einen Teil verraten. Musik begeistert mich sehr.
Ja.
Tanz begeistert mich sehr. Und ansonsten bin ich ich bin so ein offener Mensch, dass die Dinge eigentlich sehr weitläufig bekannt sind. Es begeistert mich natürlich auch Menschen. Ich mag es, unter Menschen zu sein. Ich liebe auch die Vielfalt. Ich kann damit durchaus umgehen. Nicht immer super, aber häufig und stets versucht. Und es begeistert mich natürlich auch das Reisen, was ich spät für mich entdeckt habe. Und letztes Jahr sehr viel endlich dazu kam oder viel mehr dazu kam als bisher. Und es begeistern mich einfach andere Kulturen auch. Da sind wir aber wieder bei Menschen. Ne? Also warum, wieso, weshalb Dinge anders gedacht, anders getan werden, was Kulturen so einen Ausdruck eben schaffen.
Ja.
Und das finde ich schon spannend und toll. Absolut, ja. Und so arg viel mehr braucht es dann gar nicht.
Was war dein letztes Reiseziel?
Zuletzt war ich in Brasilien. Mhm. Ja, Brasilien, dann Schweden, das ist Stockholm.
So ein krasser Gegensatz, ne?
Ja, das war ein ziemlich krasser Gegensatz, genau. Aber wie gesagt, Stockholm hat mich sehr beeindruckt, auch die Menschen dort. Und Südamerika, Brasilien ist ohne Frage ein Place to be. Also wer es noch nicht erlebt hat, sollte es in jedem Fall tun. Insbesondere deshalb, weil ich auch den Karneval in Rio erleben durfte und Sambodrom. Und als musikbegeisterte Frau Samba im Sambodrom, Tänzerinnen, Tänzer in unfassbaren Kostümen und eine Stimmung. Also da muss man wirklich sagen, das ist once in a lifetime.
Ja, ja, okay, cool. Ja.
Klasse.
So, das war die Schnellfragerunde. Jetzt kommen wir noch mehr zu dir. Ja. Wie geht's dir? 2. Januar hast du angefangen. Kannst du jetzt schon du hast gesagt in Vollzeit am 2.
Genau,
Januar.
Genau, in Vollzeit.
Wie geht's dir so? Wie bist du angekommen? Bist du angekommen?
Ja, ich fühle mich schon sehr gut angekommen. Für die kurze Zeit insbesondere. Ich habe Ende September angefangen quasi in Teilzeit, da ich ja in der Selbstständigkeit war, ganz spannend, dann angefragt wurde, dann der erste im Raum stand und dann war irgendwie die Frage, wird es denn auch schon früher? Und so kam diese Teilzeit. Und es war jetzt zwar sehr intensiv, eben noch in der Selbstständigkeit für andere Kunden tätig zu sein, aber auch in einer Teilzeitbeschäftigung als Angestellter gleichzeitig, auch ein ganz neues Erlebnis. Aber es gab einfach die gute Möglichkeit, reinzufinden in die wesentlichsten und wichtigsten Themen zu Beginn, mal schon ein paar erste Leute kennenzulernen. Aber da ist jetzt ganz klar der Wunsch, wenn man jetzt voll da ist, auch die Menschen kennenzulernen, die Teams kennenzulernen, Abläufe, Prozesse und dann natürlich auch, ohne Frage, auch gestalten zu werden, nicht nur zu reagieren, was man am Anfang ja auch bewusst macht, erstmal zuhören, erstmal kennenlernen, aber dann natürlich auch wirklich reinzugehen, zu überlegen, was kann man wo wie gestalten, tun und machen. Und die Immobilienbranche hat ja ohne Frage im Moment weiterhin ihre Herausforderungen. Man hatte ja zuletzt, ich bin ja so ein bisschen aus der Immobranche selbst 24 erstmal raus, habe ein bisschen mich auch breiter aufgestellt. Und da war der Zeitpunkt noch, wo alle dachten, ja, es wird schon schnell wieder gut werden. Und ich glaube, mit schnell wieder gut werden, alles gut werden, ist ja auch immer so eine Begrifflichkeit, die ich immer schwierig finde. Was ist schon gut? Das gehört ja immer definiert. Aber ich glaube, da gibt es schon noch ein paar Hausaufgaben und natürlich auch ein paar Dinge, die sich im Marktumfeld verändert haben und die in der Form nicht wieder so werden wie bisher, sondern eben neu gedacht werden müssen.
Sind anders, ja. Wenn du auf deinen beruflichen Weg jetzt mal zurückschaust, Bank, Projektentwicklung, jetzt LBBW, was verbinden diese Stationen für dich? Was macht das aus?
Also es macht aus, immer wieder neue Dinge kennengelernt zu haben und das macht mich auch aus. Also ich bin jemand, der ich sagte es schon, wissbegierig ist, immer wieder neue Dinge lernen möchte, immer in neue Themen gerne eintaucht. Und insofern hat es diese Facetten, dieser Facettenreichtum, den finde ich immer noch spannend. Natürlich inhaltlich, thematisch, Bank ist was anderes wie Immobilien. In der Immobilienwelt gibt es von der Projektentwicklung über Bestandshaltung, von der Makelei bis zum klassischen Bauunternehmer, gibt es ja auch nochmal viele, viele Spielarten, was sich unter der Immobilienbranche verbirgt. Und dann auch die unterschiedlichen Unternehmen sehen zu können. Also klar, über 20 Jahre in der Deutschen Bank verbracht, also wirklich klassischer Konzern, börsennotiert, groß, international, dann wirklich bewusst ja den Break gemacht, rausgegangen zu einem, ich will mal sagen, mittelständischen Startup-Seed-Up mit unglaublichem Wachstum, mit Hands-on-Mentalität, wie man neudeutsch so schön sagt, um dann wieder zurückzugehen in die Kombination aus Immobilien, auch Konzern, aber nicht börsennotiert und dann eben auch als in einem Tochterunternehmen von einer großen Einheit zu arbeiten, aber in der Tochter eigentlich auch wieder als Mittelständler agieren zu können. Das fand ich spannend an diesen Möglichkeiten, die mir eröffnet wurden. Das finde ich bis heute spannend. Und das war unter anderem auch ein Punkt, warum ich gesagt habe, das kann schon eine spannende Rolle sein jetzt mit der Geschäftsführung in der LBBW Immobilien. Auch deshalb, weil man ja dann wieder diese Ressorts verbindet kriegt.
Ja.
Ne? Man versteht die Bank, weil man es selbst mal gemacht hat. Aber man versteht und lebt auch Immobilie und diese Brücke zu bauen, das reizt mich schon. Das finde ich auch weiterhin spannend und das ist ja auch ein großer Teil der Aufgabe.
Mhm. Gab es eine Entscheidung jetzt in den letzten 20, 30 Berufsjahren, die besonders prägend war?
Ja, also die bedeutendste Entscheidung für mich persönlich war die Entscheidung 2017 bei der Deutschen Bank zu kündigen. Ich bin ja ein Deutsche Bankkind gewesen. Ich habe dort eine klassische Bankausbildung gemacht. Dachte immer, ja, jetzt machst du mal eine Ausbildung, gehst ins Studium. Ich habe dann nebenberuflich studiert, weil ich eigentlich in diesem Konzern immer tolle Optionen angeboten bekommen habe, immer Lust hatte, auch was Neues zu machen und mich dann wirklich super entwickeln konnte. Es war eine tolle Zeit mit vielen unterschiedlichsten Facetten, mit tollen Jobs, mit sehr viel Learning für mich, sehr viel Wachstum für mich persönlich. Aber es war irgendwann eben nach über 20 Jahren so dieses... Ich hatte dann 10 Jahre eine tolle Aufgabe in der Gebietsleitung. Da passiert natürlich jeden Tag was Neues, aber irgendwie ist es dann strukturell ja auch 10 Jahre durch derselbe Job. Und dann hatte ich so diesen persönlichen, täglich grüßt das Murmeltier-Moment und dachte dann, aber irgendwie bist du ja auch noch jung und du hast ja noch wahrscheinlich 20, 25 Jahre Arbeitsleben vor dir. Wie sollen die denn eigentlich werden? Das habe ich mich dann so ein bisschen aktiv gefragt. Und habe dann entschieden, die sollen auf jeden Fall anders sein. Und als mich dann immer Menschen gefragt haben, ja, wie anders, was willst du machen? Habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall anders. Und dann habe ich zum 31.12.2017 hin gekündigt. Mit völligem Entsetzen und Erstaunen meines Umfalls, also von Familie, die gesagt haben, was, warum, war da was? Nee, ich will einfach nochmal was ganz anderes machen. Und natürlich auch innerhalb der Bank, die dann nicht verstanden hatten, wieso, weshalb, warum. weil das sicherlich wahrscheinlich nicht dichte Klassiker ist, ne?
Ja.
Und ich bin dann einfach in die Unsicherheit, habe gedacht, naja, gucken wir mal, was da so kommt, und bin dann wirklich sehr, sehr schnell noch während der Vertragslaufzeit sozusagen von einem Bekannten angesprochen worden: Mensch, bin ja hier in der Immobranche unterwegs, wir suchen jemanden, der eigentlich genauso sowas macht, wie du gemacht hast. Wir brauchen da irgendwie eine Ressource für Prozesse und Finanzierung und Co. Und hättest du nicht Lust, willst nicht? Und dann habe ich es mir mal angehört. Und dann bin ich von dieser Story, dieses Unternehmens, das sozusagen vom Gründer aus gewachsen ist, es hat mich so angepackt. Und es war eben auch so anders, dass ich dann gesagt habe, okay, ich mache die Abenteuerreise mit euch mit. Aber es wird vermutlich für beide Seiten ein Abenteuer. Für mich eine ganz andere Kulturstruktur. Und für euch irgendwie so ein Konzernbaby jetzt beim quasi Startup, dann schauen wir mal. Und es war eine tolle Zeit. Und das war die bedeutendste Entscheidung auch, weil ich gesehen habe, wenn man dann in so eine Unsicherheit geht, also man kann ja nicht sagen, man ist angstfrei. Also wer ist schon angstfrei? Aber es hat sich bewahrheitet, dass man im Leben so viel nicht verlieren kann, sondern viel mehr gewinnen wie verlieren. Mhm. Das ist eine wesentliche Erkenntnis, die ich heute immer noch mit mir rumtrage.
Was gibt's so Punkte, die du auch vorher gelernt hast oder die dir so prägnant auch in Erinnerung geblieben sind, wo du sagen würdest, das hilft mir auch heute noch?
Ja, also schon auch dieses, man kann meistens mehr gewinnen wie verlieren.
Ja. Yeah.
Und die Perspektive immer auf das Positive zu lenken. Und natürlich auch Mut. Ich glaube, ich war immer ein relativ mutiger Mensch. Ich bin jemand, der immer die Bewegung nach vorne sucht. Vielleicht, früher habe ich manchmal dann überlegt, ob ich vielleicht manchmal auch naiv mutig war. Ne? Es gibt ja so diesen Punkt, wenn du nicht über Ängste nachdenkst, dann ist es vielleicht auch naiv, aber vielleicht schützt es einen auch, Dinge einfach zu entscheiden und zu machen und zu tun. Und dieser Mut, der ist mir immer noch immanent. Also ich bin durchaus jemand, der gerne Entscheidungen trifft, der auch bereit ist zu entscheiden, auch mit natürlich der Verantwortung, die Entscheidungen immer mit sich bringen. Ich möchte nämlich bewusst auch Verantwortung tragen. Also ich möchte nicht einfach so irgendwie mitschwimmen. Das war noch nie mein Ding und das ist nicht mein Ding.
Das, was du auch eingangs gesagt hast, Simone, dieses Streben nach Unabhängigkeit und selber entscheiden, ganz früh schon, das prägt dich natürlich auch. Ne?
Ja, genau. Genau. Also,
und ich glaube, das kann man auch nicht ablegen.
Nee, das kann man nicht ablegen.
In einem.
Absolut. Und das ist so tief in einem drin, dass ich ja auch immer jungen Frauen den Ratschlag gebe, seid unabhängig, macht euer eigenes Ding, baut ein eigenes Leben auf. Ne?
Unbedingt.
Definiert euch. Also es ist toll, wenn ihr einen tollen Mann habt und eine tolle Familie. Sowieso. Wer will das nicht? Wer wünscht sich das nicht? Aber es ist auch einfach schön, wenn man das hat, aber auch für sich ein Leben, über das man sich selbst definieren kann. Und das war immer mein Ziel. Das prägt einen und das bringt einen auch dann, glaube ich, zu den Rollen, die man hat, zu den Rollen, die man lebt. Und es bringt einem auch dann im Unternehmen ein anderes Profil. Also entscheidungsbereit zu sein, ist ja durchaus ein anderes Profil, wie vielleicht zu sagen, naja, ich sichere mich 5-mal ab. Ja. Und das bringt auch sozusagen eine andere Rolle in der Führung mit sich, das bringt andere Konstellationen mit sich und das macht mich schon aus, die Unabhängigkeit, ja. Würde ich auch nie, also da, da würde ich keine Kompromisse eingehen wollen.
Hattest du einen Mentor, eine Mentorin? Weil ich glaube, du bist selbst im Mentoring tätig, ne?
Ja, ich versuche junge Mädels zu begleiten, was heißt Mädels, junge Damen zu begleiten. Bin auch als Business Angel so ein bisschen unterwegs und aktiv. Also begleite auch gerne Gründer, Gründerinnen, die mit verschiedensten Themen ja kommen. Hatte ich einen Mentor? Später ja. Früh, als ich jung war, nein. Ich komme aus einer sehr liebevollen Familie, aber sehr einfachen Familie, typische Schwaben. Vater Angestellter, Mama in Teilzeit tätig im Einzelhandel. Also war aber immer sehr glücklich, weil man mir beigebracht hat, das behaupte ich schon, dass das auch so ein bisschen daraus resultiert. Man muss Verantwortung übernehmen, dann darf man auch was entscheiden. Und das ist auch gut, wenn jemand Verantwortung für sich und sein Leben übernimmt. Und das finde ich ganz wichtig. Und das nimmt man dann auch auf die Reise mit. Und einen Mentor hatte ich erst später. Ich habe eigentlich immer gedacht, mach das, was du gerne machst, gut. und dann wird schon was werden. Und das ist heute auch noch so ein bisschen ein Credo. Mach Dinge, die du gerne tust, weil wenn man sie gerne macht, dann hat man auch eine Ambition, dann macht man sie in der Regel gut und dann ist die eigene Ambition meistens mindestens so hoch wie die Ambition von außen.
Mhm.
Und dann gelingt auch viel. Und wenn einem viel gelingt und man ist in einem Unternehmen, wo dann doch Leistung und ja, vielleicht auch manchmal Mut belohnt werden, dann gibt es auch immer einen Weg, eine Perspektive. Ja.
Wie gehst du an Führung ran? Was bist du für eine Führungspersönlichkeit, wenn man jetzt deine Mitarbeitenden fragen würde oder wenn man dich fragt?
Spannend. Also die Mitarbeitenden müsste ich jetzt wahrscheinlich wieder neu fragen. Als ich bei der Deutschen Bank raus bin, hat einer meiner Mitarbeiter, einer meiner Führungskräfte damals zu mir gesagt, du bist unglaublich herzlich, aber du bist schon auch hart in der Sache.
Mhm.
Und ich glaube, das beschreibt mich sehr gut. Ich bin sehr nahbar. Ich glaube, Führung hat natürlich insbesondere mit Mensch zu tun. Führung ist nichts anderes wie Beziehung. Ja, also man braucht eine Beziehung, man muss eine Beziehung aufbauen, man muss sich gegenseitig kennenlernen, um dann eben Erwartungen zu managen, gegenseitige Erwartungen zu managen, zu sagen, was erwarte ich als Führungskraft von dir als Mitarbeitenden oder von einer anderen Führungskraft. Ja. Und genauso hat die Gegenüberseite ja auch eine Erwartung. So, und mit der muss man sich auch konfrontieren. Und deshalb bin ich schon nah am Mensch. Also ich glaube, es braucht die Beziehung, um grundsätzlich agieren zu können. Und warum würde man mir nachsagen, klar in der Sache, das sehe ich schon auch so. Ich versuche klar, meine Erwartungen möglichst klar zu kommunizieren. Ich finde, klare Kommunikation ist so entscheidend, weil wir so viel aneinander vorbeischreiben, reden überhaupt.
Kennst du Wiebke?
Ja.
Das ist Wiebkes Thema.
Dass klare Kommunikation eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache für mich ist. Und das wird manchmal leider Gottes verwechselt mit hart.
So.
Ja, genau.
Ich weiß genau, was du meinst. Ich hätte es jetzt sagen, ich hätte aufschreiben können. Genau.
Ja.
Und das ist ein ganz, ganz großer Trugschluss, weil klare Kommunikation oder eine klare E-Mail ohne Konjunktive, ohne Füllwörter ist eine klare Kommunikation. Und uns Frauen wird dann häufig nachgesagt, ihr seid ja hart.
Ja, genau. Dabei sind wir nur klar.
Es ist klar. Ja. Und ich frage inzwischen auch, wo ist das jetzt nicht sachlich? Wo ist das hart?
Aber ich glaube, ich frage mich auch immer, warum die Reaktion dann manchmal so kommt, ne? Und ich glaube, dass diese Klarheit, diese Sachlichkeit nicht mehr geübt ist. Sie ist halt vielleicht auch nicht mehr Zeitgeist.
Ne? Wo kommt das her, Nathalie? Ja. Weil ich habe zu Wiebke nämlich auch schon gesagt, deine E-Mail ist echt Nathalie so genau hart formuliert.
Ja.
Vielleicht, weil man es so gewöhnt ist. Also ich bin ja eher so, ich meine, ich komme aus der PR, man muss dann den Leuten um den Mund ne, und alles irgendwie so tü-tü-tü formulieren. Deswegen bin ich das so gewohnt. Das ist so mein normales Ding geworden.
Ey, aber es ist dann eben nicht klar.
Ja.
Also ich glaube, es ist für viele andere auch nicht klar. Wenn auch in einer E-Mail steht oder in irgendwie, man müsste.
Ja, ja, wer ist denn
der
Mann?
Wir müssen mal.
Ja,
wer ist denn das?
Wer ist denn der Mann? Wie ist denn das definiert jetzt? Wer macht's denn?
Ja, genau. Die Frage stelle ich auch. Und die finden ganz viele ganz doof, wenn ich sage, wer ist denn Mann?
Ja, ja.
Absolut. Wer ist denn wir?
Ja, genau. Und wann müsste mal, ne? Also wann, das können wir doch vielleicht genauer definieren. Also, ja ganz genau. So würde ich mich auch beschreiben. Und mir ist auch wichtig in der Führung, dass diese gegenseitige Erwartung, was zu tun ist, sehr klar ist. Und dass auch Menschen wissen, wo sie stehen. Ich habe immer in meiner Führungserfahrung wahrgenommen, dass es Menschen schätzen, zu wissen, wo sie stehen. Und zwar egal, ob man jetzt himmelhoch jauchzend voller Lob ist. Das ist natürlich immer die schönste Seite. Oder ob man eben Punkte hat, wo man klar jemand adressiert, schau mal, da musst du dich noch verbessern. Ich habe selten jemanden getroffen, der, wenn man ihm gut in einer guten persönlichen Beziehungsbasis, deshalb schon Mensch und Beziehung, wenn man ihm in einer guten menschlichen Beziehungsbasis rüberbringt, pass auf, ich schätze dich sehr, aber da und da hast du einen Punkt, wo du besser werden musst, wo du was tun kannst auch. Und wir können gemeinsam jetzt mal einen Weg aufzeigen, wie das gelingen kann. Da habe ich selten die Erfahrung gemacht, dass das jemand nicht gut fand. Ne?
Mhm.
Viel zu oft machen Menschen ja die Erfahrung, auch mit Führung, dass nichts gesprochen wird, wenig gesprochen wird und irgendwann kommt jemand und sagt, nee, das geht so nicht. Und dem Gegenüber ist vielleicht überhaupt nicht klar, ja, weshalb nicht, warum nicht? Wo auf dem Weg haben wir uns jetzt irgendwie missverstanden? Und da ist es wieder, das große Missverständnis. Und deshalb bin ich nicht nur ein Freund klarer Kommunikation, sondern überhaupt von Kommunikation, weil oft wird wenig gesprochen, viel ge-emailt und viel aneinander vorbeigeschrieben. Und hätte man mal gesprochen, hätte man vielleicht es auch klären können. Da bin ich jetzt im Konjunktiv. Ja, weil einfach wenig noch die persönliche Ebene dann genutzt wird. Ne?
Hast du das gelernt?
Du meinst Kommunikation gelernt oder Führung gelernt?
Ja.
Nicht wirklich. Ich habe natürlich immer mal mich begleiten lassen auch, in jungen Jahren vor allen Dingen. Mhm. In jungen Jahren auch deshalb, um mein Bewegungsdrang und mein Temperament und meinen durchaus auch hohen Anspruch nicht überbordend auf Menschen überzustülpen. Mhm. Ich glaube, junge Führungskräfte haben ja oft so den gleichen Effekt und da will ich mich nicht ausnehmen vor vielen Jahren. Man denkt, naja, wenn man selbst so ein unfassbar motivierter Mensch ist mit so einem hohen Level und Anspruch, dann sind es ja irgendwie alle
so.
Ja?
Mhm.
Aber natürlich sind nicht alle so und es muss ja auch nicht so sein, dass alle so sind, wäre ja auch irgendwie schlimm. Und ich glaube, das ist eines der wichtigsten Learnings für junge Führungskräfte oder wenn man in Führung einsteigt, dass man sieht, dass Menschen eben unterschiedlich sind und dass die Unterschiedlichkeit nicht per se negativ ist, eben gar nicht, sondern dass man die eben nutzen muss, gute Teams zu bauen mit den unterschiedlichen Kompetenzen und eben auch darüber zu reden, wie ticke ich, wie tickst du und was können wir jetzt gemeinsam draus machen mit diesen unterschiedlichen Perspektiven. Da bin ich großer Freund von, ja.
Was brauchst du selber, um auch am Ende gut führen zu können?
Gut, da war sie wieder, diese Freiheit, ne?
Ja.
Also ich brauche schon durchaus einen hohen Grad an Freiheit, auch Entscheidungsfreiheit.
Ja.
Ein ganz enges Korsett, wo du selbst am besten nicht denken solltest und nicht groß nach links und rechts. Das ist nicht mein Umfeld, wo ich wirklich richtig aufblühen, richtig gut sein kann. Also ich brauche die Freiheit, Dinge gestalten zu dürfen, Dinge gestalten zu können und dann auch Entscheidungen treffen zu können. Und ich brauche ein Umfeld, was mit der Klarheit der Kommunikation durchaus umgehen kann. Und vielleicht nicht immer sofort gleich, aber dann schon auf Sicht versteht, dass ich in der Lage bin und das auch natürlich mache, Person und Mandat, sag ich mal, also die Sache und die Person gut zu trennen. Denn am Ende, ich brauche auch eine tolle Feier, wenn man wieder irgendwie tolle Meisterungen gemeinsam erreicht hat. Ich brauche auch eine schöne Weihnachtsfeier, wo man mit den Leuten noch zusammensteht und mal vielleicht auch ein Feierabendbier trinkt und hier und da. Also ich möchte die Menschen und die Ebene Mensch, die möchte ich niemals verlieren. Aber ich möchte auch immer die Möglichkeit haben, dass wir es schaffen, die Sachinhalte davon getrennt zu halten.
Ja. Das ist, glaube ich, sehr wichtig.
Mhm.
Was hast du dir für die Arbeit bei der LBBW vorgenommen?
Naja, also ich glaube, die Vorhaben, die resultieren insbesondere aus der Situation, in der die Immobilienbranche jetzt ist. Also inhaltlich betrachtet, klar, die Immobilienbranche muss diese Strukturkrise mit Antworten füllen, weil das Thema, der Markt wird uns schon wieder retten, das ist natürlich nur ein Teil der Wahrheit.
Mhm.
Natürlich hoffen wir alle, dass die Märkte sich wieder verändern. Aber es wird nicht insgesamt so manches strukturelle Thema lösen. Ne? Und deshalb glaube ich schon, man muss jetzt Organisationen gut aufstellen, auch so aufstellen, dass sie dynamisch und, ich mag das Wort nicht, aber es passt halt auch, agil sein können, dass sie zu schnellen Entscheidungen und Handlungen bereit sind, dass sie vielleicht auch Veränderungen am Markt zügig mit umsetzen und mitdenken können. Das ist in der Immobilienbranche natürlich aufgrund der Produkte, die wir haben, die eine sehr lange Laufzeit, würde ich mal sagen, einen sehr langen Gestehungsprozess haben, nicht immer so einfach. Aber für mich ist schon das Thema, da einen großen Beitrag zu leisten und natürlich auch vielleicht mein Wissen von, jetzt habe ich vorhin erzählt, ich kam von so einem mittelständischen Start-up, da ist natürlich Prozess manchmal keiner und manchmal ein ganz pragmatischer. Und das ist häufig sehr gut, weil schnelle Entscheidung, schnelle Umsetzung, man kommt dynamisch voran, was man in einem schnellen Wachstum ja auch muss. Allerdings passiert natürlich dann auch viel, ne? Also da gibt's mal keinen Prozess und dann fällt halt irgendwas hinten runter und dann muss man nachher Fehler beheben. Okay, das ist manchmal ein tolles Learning, aber auch nicht immer schön. Jetzt in einer großen Unternehmung, in einem Konzern, große Organisation, da ist natürlich alles durchdacht, da gibt's für alles einen Prozess. Und da kann man schon dann manchmal von Bürokratie und nicht mehr Prozesskette sprechen. Und da ist natürlich alles, nicht alles, aber vieles einfach überstrapaziert im Prozess. Und da hat man dann manchmal das Gefühl, okay, sollten wir jetzt mal nicht drüber nachdenken, was logisch und sinnvoll und gut ist, oder halten wir uns jetzt an die Checkliste? So. Mhm. Und ich glaube, was wichtig ist für Unternehmen heute, ist, den Weg dazwischen zu lernen. Ja? Also du brauchst natürlich Abläufe und Prozesse für viele Menschen, um Dinge zu strukturieren und auch gezielt voranzukommen. Aber wenn du Menschen erschlägst und unterdrückst mit Dokumentationen, mit, da holen wir aber nochmal ein Rad ein und hier machen wir nochmal ein Backing, dann kommst du eben zu langsam voran und du opferst deine Zeit eben viel zu viel für die Frage, habe ich jetzt alles richtig gemacht, wie für die inhaltliche Frage. Und relevant ist eben, also Erlöse kommen durch die Beantwortung von inhaltlich-operativen Fragen und nicht durch die Beantwortung von Checklisten meistens, ne? Und deshalb muss man da einen guten Mittelweg finden. Und da sehe ich schon auch meine Rolle drin, an dem Finden des Mittelwegs und dem Bauen des Mittelwegs einen guten Beitrag zu leisten, weil ich schon mit dieser pragmatischen Hands-on-Mentalität und der dem Entscheidungswillen gepaart, da ja jetzt angefangen habe, ne?
Ja.
Spannende Kombination. Also wenn ich dich jetzt so als Persönlichkeit kenne, dachte ich so, krass, okay. Bin ich gespannt, was das gibt, dieses Match. Ne?
Ja, die Reaktion ist, also du bist nicht die Einzige und Erste, die Reaktion hatte.
Aber genau. Ein Gewinn für beide Seiten vielleicht, ne?
Das wird wahrscheinlich so werden.
Ja, wir schauen mal, ne?
Wo musst du dich denn jetzt neu sortieren oder auch umdenken?
Ich muss wieder in die Konzernbrille mich natürlich reindenken. Ja. Und das ist schon, gebe ich offen zu, auch für mich so ein kleiner Schmerzpunkt. Weil ich per se niemand bin, der sich gerne mit Abstimmungsschleifen, Abstimmungsrunden beschäftigt, sondern eben mit dem Handeln, Agieren und Tun. Und wenn er dann noch Zeit hat, um strategische Punkte durchzudenken, dann finde ich es besser, als die fünfte Abstimmungsschleife zu machen, ganz ehrlich. Aber ich werde natürlich jetzt nicht die Organisation, in der ich tätig bin, morgen verändern, sondern ich muss mich da wieder reinknien, reindenken. Und ich meine, ehrlicherweise, Abstimmungen können ja auch zielführend sein und befruchtend. Ja? Also wenn es auf Partner trifft, die eben dann guten Input geben, dann können Abstimmungen eben auch befruchten und zu neuen Erkenntnissen führen. Und dann kann man im Gemeinsamen eben auch nochmal einen Schritt weiterkommen. Und unter dieser Brille muss man sehen. Und so bin ich auch angetreten, da in einer Gemeinsamkeit, Kooperation zu denken. Ich bin durchaus ein Freund von Kooperation. Also ich bin, obwohl ich Entscheidungen mag und Freiheit, bin ich, würde ich sagen, kein Einzelgänger. Ich mag Teams, wo Menschen mit unterschiedlichen Denkmustern zusammenkommen. Und wenn die alle offen drüber sprechen, was sie wie sehen, dann kann das auch eben einen guten neuen Impuls geben. Ne?
Ja. Ja. Wir haben jetzt schon die Themen Leadership, Kommunikation. Der dritte Punkt, den ich aufgeschrieben habe, war Innovation. Mhm. Was bedeuten Innovationen für dich? Was ist eine der gerade aktuellsten Innovationen, die dich umtreibt?
Ja, ich glaube, mich treibt das um, was alle so ein bisschen umtreibt gerade, ist AI, KI. Hm. Ganz klar, auf verschiedenen Ebenen. Ne? Die Frage, was kommt da in unsere Gesellschaft auf uns zu? Also welche Auswirkungen hat es? Natürlich die Frage, wo sind bei uns die Themen, wo wir mit KI, und ich sehe es an der Stelle, also ich frage mich nicht, welche Jobs wird es morgen abnehmen, weil ich glaube, die Thematik, die kann man jetzt noch nicht klar sehen. Aber man kann sich natürlich und muss sich die Frage stellen, wo kann es KI helfen, effizienter, besser, schneller zu werden, auch Tätigkeiten zu verändern. Ja, also eben Analyse-Tätigkeiten, wo jetzt jemand irgendwie Daten, Tabellen abtippt, eintippt, Excel-Schlachten führt, etc. Da gibt es natürlich mit KI wunderbare Möglichkeiten, Tools, etc. Klar, natürlich auch Marketing und Co., da wird's ja, oder da verändert es schon viel. In der Architektur, im Planungsprozess kann es sehr vieles ändern, glaube ich. Also es wird schon an vielen Stellen auch eine Veränderung von außen kommen. Aber es gibt natürlich auch gute Muster und gute Möglichkeiten, die KI wirklich für sich aktiv zu nutzen. Und da denke ich natürlich schon drüber nach. Und da will ich natürlich auch möglichst mit vielen anderen ins Handeln kommen, ne? Genau, genau.
Kannst du schon was sagen, wie das bei der LBBW Immo ist? Bei dem
noch nicht so richtig. Ich glaube, alle haben, wie soll ich sagen, natürlich die Erkenntnis, da kommt was. Da gibt's auch Möglichkeiten, das gut zu nutzen in den verschiedensten Facetten von Development über Bestandshaltung bis hin zu klar technischen Items in der Immobilie, TGA und Co. Aber ein klares Bild habe ich da noch nicht, da ist die Zeit einfach zu kurz. Mhm. Ja. Ich meine, ich begleite es selbst oder ich habe ja dieses Thema, dass ich so ein paar Startups so ein bisschen auf dem Schirm habe, wo ja vieles auch nicht per se in KI, aber mit KI passiert. Mhm. Und im technischen Gebäudemanagement das Thema auch gerade in der Gebäudesteuerung KI zu nutzen, um Gebäude in ein selbstlernendes System zu verwandeln, wo sich sozusagen technische Items gegenseitig befruchten und nicht mehr der Mensch eingreift, weil der Mensch ja mit dieser Komplexität mancher Immobilie auch durchaus seine Anforderungen und Herausforderungen hat. Da zum Beispiel glaube ich, könnte es einfach für viele große Probleme lösen. Ne? Also wir kennen alle die Themen, da hast du hier jetzt die Feiertage und dann hast du Sensortechnik verbaut. Gut, dann kommt der Erste am 7.1. in Baden-Württemberg, morgens um 7 rein, ist halt die Hütte kalt. Ne? Mhm. So, war halt vorher keiner da, also hat es auch das System runtergefahren. So, also hättest du jetzt da Prognosedaten von 14 Tagen drin, hätte vielleicht die natürlich träge Heizung, weil ja sicherlich kein Gas und Co. mehr im Verbau, die hätte dann halt schon früher loslaufen können. Könnte das KI leisten? Ich glaube ja. Sind wir schon so weit? In Teilen ja, aber überwiegend nein. Also so, ich glaube, dass es viele gute Themen gibt in der Immobilienbranche, mal grob, also mal groß gesprochen, wo es unglaublich hilfreich sein wird. Ja.
Das, was du auch angesprochen hast, ich glaube, dass auch es gibt viele positive Dinge, die wir da in naher Zukunft haben werden. Und auf der anderen Seite wird es auch Ressourcen, wenn wir jetzt Marketing, Architektur, wir haben das Thema KI in der Architektur im letzten Jahr in München bei unseren Architekturgesprächen im November gehabt, schafft es aber zeitgleich natürlich auch Raum und vor allem Zeit für wesentliche Dinge, die zum heutigen Zeitpunkt vielleicht auch ein bisschen zu kurz kommen, was so die Planung angeht, die Entwürfe. Die KI kann eben Entwürfe in ganz kurzer Zeit ausspucken oder Modellrechnungen, welche Form passt aufs Grundstück idealerweise, ohne zu sagen, wir nehmen das jetzt 1:1 so, aber es ermöglicht eben zu sagen, aha, okay, ja, so kann es vielleicht auch gehen, hätten wir jetzt so gar nicht, wären wir gar nicht drauf gekommen.
Ja, es können neue Ideen liefern, sicherlich.
Genau,
auch,
total coole Tools, um Ideen zu bekommen, und wo du selber oder auch das, ne, wo man dann irgendwie in so Einbahnstraßen ja denkt, weil du ja auch irgendwann bist du ja auch gefangen in den Dingen. Und das finde ich halt auch nochmal mega cool und mega spannend, was wir da in...
Ja, noch in Datenanalysen.
Ja,
also
total.
Wie oft trifft man Entscheidungen mit einer Datengrundlage, die eben, so breit ist, wie halt jetzt derjenige, der es gemacht hat, halt denken kann. Und das jetzt ohne Vorwurf an die Person. Ne? Also jeder hat sozusagen erstens Erfahrungshintergrund und eine Möglichkeit, Daten zu erfassen, die eben natürlicherweise seine Grenzen aufweist. Und da ist die KI in ihrer, ich sage jetzt mal, KI-natürlichen Grenze schon eine andere Nummer. Das sehen wir ja jeden Tag, wie schnell bei so einem ChatGPT mal kurz eine Antwort rauskommt. Ne? Und da gibt es natürlich auch Möglichkeiten, gerade wenn man über Ankäufe, über Grundstücksthemen schon nachdenkt, ne? Da mal verschiedene Makro-Mikrodaten auszuspielen, ne? Bis hinten hin, also Märkte, Preise, etc. Aber auch natürlich Modelle, sich mal einfach von der KI neue Impulse zu geben. In welchem Modell würde ich denken? Stimmt, so könnte man es aber auch machen, so könnte man auch denken, man könnte es mal so versuchen. Also diese Impulsgeber-Funktion, die finde ich unglaublich spannend.
Ja, total.
Ja. Und ich glaube, deshalb darf man es nicht verteufeln wo wir Deutsche ja immer so ein bisschen dazu neigen. Und natürlich wird das Arbeitsplätze verändern. Aber es gab ja, wenn man mal zurückschaut, viele Themen, die die Arbeitsplätze in ihrer Beschreibung und Berufe vernichtet hat, ja, aber auch neue ermöglicht hat. Also ich meine das Internet, ne? Die letzte große Revolution. Also wir haben es ja noch live mitbekommen, ne? Wie das dann so anfing Ende der 90er und was seitdem passiert ist. Ja, da gibt es Dinge nicht mehr, aber es ist halt auch viel Neues dazugekommen. Und wird es einer morgen abgeben wollen, zurückgeben wollen? Glaub mal nein.
Ne? Ja, weniger. Ja, genau. Ja, weniger.
Simone, wir sehen uns immer wieder auf Messen. Ich habe dich schon ganz oft auf Podien gesehen. Die Immobilienbranche redet sehr viel, aber ich finde manchmal nicht ehrlich genug. Was für Gespräche fehlen dir bei uns in der Branche? Was wird nicht angesprochen?
Ja, also in der Klarheit ans Problem ranzugehen. Wo, also wirklich mal zu adressieren, wo steckt denn das Problem? Also sprich, wir haben ja viele Themen, die im Moment valide sind. Der Gestehungsprozess ist sehr teuer. Wir kommen mit den Preisen für sozusagen einen Bau oder eine Sanierung einer Immobilie, wenn wir hinten sozusagen eine quasi Vorgabe haben einer Marktmiete oder eines möglichen Veräußerungspreises, kommen wir irgendwie nicht mehr so richtig hin. Ne? Eines der Probleme, die immer noch gegeben sind. So, also wissen alle, irgendwo müssen diese Dinge zusammenfinden. Ja, okay, dann muss ich halt an allen Stellen mal wirklich tief in die Materie einsteigen. Also dann muss ich mir natürlich angucken, wo im Gestehungsprozess gibt es vielleicht Möglichkeiten, das zu optimieren. So. Und ich glaube schon, jetzt ohne ein Bauingenieur oder Planer zu sein, dass man, wenn man da mal in die Tiefe einsteigt, da Optimierungspotenziale hat. Und ich glaube, wenn man darüber diskutieren würde und sich mal ehrlich macht, wer welche Idee mitbringt, wer was schon probiert hat, was funktioniert nicht, dann würde man schon deutlich weiterkommen. Und bei den Marktteilnehmern, ich meine, klar, jeder Investor sucht nach einer guten Rendite. Und gleichzeitig haben wir, ich glaube, die Immobilie hat natürlich eine Ambivalenz, die dann zu Tage tritt, wenn die Märkte nicht mehr dafür vielleicht optimal sind. Also was meine ich mit optimal? Optimal heißt, Zinstief war natürlich optimal. Denn diese Ambivalenz, dass die Immobilie eine Funktion hat als Gebäude, und gleichzeitig ein Kapitalanlageobjekt ist, das wurde dort ja wunderbar zusammengematcht. So. Und es hat für beide Seiten gepasst. Jetzt passt es halt für die immer für eine Seite irgendwie nicht mehr. Mhm. Wenn ich nur noch mit Mieten von 24, 25 Euro, also im Wohnbereich, um mich werfen kann, dann passt für ganz viele Menschen nicht mehr. Und dann kriegen wir natürlich ein Thema. Und zwar ein ganz großes soziales Thema. Andererseits sage ich jetzt dem Investor, wenn du Gelder für andere anlegst, Renten, etc., dann musst du ja mit 1% zufrieden sein, weil anders geht's halt nicht. Das wird ja auch nicht funktionieren. So, aber ein Projektentwickler, der es dann bauen soll, oder ein GU, etc., die Gewerke dahinter, ich meine, leben müssen sie auch. Jetzt kann man immer über die Renditeanforderungen sprechen, aber leben können müssen sie grundsätzlich auch. Sie werden es nicht für einen Verlust bauen und erstellen. Ja, und deshalb müssen sich alle Seiten irgendwie aufeinander zubewegen. Und dieser Prozess des Zubewegens, ich glaube, der findet eben auch nur statt, wenn man mal alle Player an einen Tisch bringt und dann ganz offen spricht. Und mir war, und jetzt bin ich ja ein bisschen raus gewesen, deswegen, ich kann jetzt ehrlicherweise nicht groß die letzten Veranstaltungen zitieren, weil ich jetzt auf der Expo zwar im Oktober 25 war, aber es war wieder der Wiedereinstieg, mehr oder weniger. Mhm. Aber 2023, 2024 wurde mir zu viel darüber gesprochen. Ja, das wird schon wieder alles. Ja, und da bin ich halt auch ein Typ Mensch, der sagt, naja, von alleine wird selten was. Ja, das gilt ja in vielen Lebensbereichen. Mhm. Mhm. Also müssen wir es anpacken. Und ich glaube, dieses Anpacken, naja, aber so langsam. Ich habe noch Hoffnung, dass wir das schaffen gemeinsam. Ja.
Was würdest du heute jungen Menschen raten, die in die Finanz- oder Immobilienwirtschaft auch einsteigen wollen?
Ja, es ist ja schwieriger geworden, wie vor 3-4 Jahren jetzt quasi reinzukommen. Und ich glaube, der erste Ratschlag wäre schon auch, seid mal open-minded und guckt mal, wo werdet ihr gerade gebraucht. Und wenn es nicht gerade die per se Wunschposition ist, dann macht es doch trotzdem, weil man auf dem Weg so viel entdecken wird, dass aus meiner Sicht sowieso im Arbeitsleben erst sehr viel später klar wird, was man so richtig wirklich machen will. Und alle Erfahrungen, die man bis dahin sammelt, egal was man macht, wenn man denen offen begegnet, mit einem positiven Mindset, dann kann man da immer was draus lernen und mitnehmen. Ne? Und deshalb, ich erlebe schon, dass oft eben immer noch diese, ich möchte auf jeden Fall das und das und das machen und das möchte ich nicht machen. Ja, versteht man, ohne Frage. Aber wenn man dann mal was anderes machen muss, dann macht man halt erst das andere und erlebt mal und sammelt vielleicht mal methodische Kompetenz. Ja? Mhm. Fachlichkeit ist nicht alles, heutzutage sowieso nicht mehr. Mhm. Vielleicht habe ich irgendwo eine Möglichkeit in einem Job, methodische Kompetenzen zu finden, die mir immer helfen werden. Oder vielleicht in einem Umfeld zu sein, wo ich ein, zwei Personen habe, die finde ich eigentlich gut. Vielleicht ist es nicht nur fachlich inhaltlich, aber Mensch, da kann ich mich erstmal so eingrooven ins Arbeitsleben. Mhm. Und ich glaube, das wäre der beste Ratschlag, nicht zu sehr schon die Karriereplanung zu machen, bevor ich überhaupt angetreten bin.
Total. Ja, ja, und dieses, das mache ich, das möchte ich nicht.
Ja. So, ne? Ja. Ja. Mhm. Wenn man sich zu enge Grenzen steckt, dann verpasst man auch viel. Ja. Also es gibt ja im Leben Risiken. Also ich glaube nicht so viele. Ich sage immer, mein größtes Risiko ist, meine Gesundheit zu verlieren, weil dann kann ich eigentlich gar nichts mehr machen. Ansonsten kann ich ja irgendwas immer machen, auch was ganz anderes. Aber es gibt natürlich schon verpasste Chancen. Und die, ich glaube, verpasste Chancen sind oft, weil man nicht links und rechts guckt und nicht, weil man seine Karriereplanung nicht schafft in Time. Also ich hatte nie eine. Dafür ist es ja ganz gut gekommen. Ne? Und wenn man sich auch nicht zu große Erwartungen setzt, hat man auch weniger Potenzial für Enttäuschung. Ich nehme wahr, dass junge Leute ja sehr hadern mit vielem. Und dieses Thema der psychischen Erkrankungen ja auch zunimmt. Ich meine, aus meiner Sicht, aber das ist meine persönliche Meinung, hat es natürlich auch sehr viel mit Social Media zu tun und mit Vergleichen, den ständigen Vergleichen.
Würde ich direkt unterschreiben.
Ja. Und ich habe mal gelernt, dass Glück vor allen Dingen dadurch entsteht, dass man sich nicht vergleicht. Dass man einfach fragt, was möchte ich? Und wenn man das, was man selbst möchte, erreicht hat, dass man dann mit einer gewissen Zufriedenheit unglaubliches Glück erfährt. Mir persönlich muss ich sagen, geht so. Und wenn es dann noch besser kommt, als man eigentlich erwartet hätte, dann, ich meine, das ist doch super, ne? Und wenn man dann auch wieder bei ein bisschen weniger stehen würde, also ich meine, nicht nur monetär, sondern vielleicht auch im Hinblick auf berufliche Möglichkeiten, etc., dann hat man doch immer noch das, was man sich selber vorgenommen hat, trotzdem erreicht und kann damit happy sein. Und ich glaube, so ein Stück mehr Glücksmomente in Form von eigener Zufriedenheit, weil kleinere Erwartungen, das würde uns allen gut tun.
Fantastisch. Oh. Was für ein schönes Schlusswort, ja, oder? Und ich finde, du kannst auch so schön formulieren. Also das ist druckreif, wie du formulierst.
Ach,
das ist unglaublich. Ja, wirklich. Ich habe mir oben drüber geschrieben, hart, aber herzlich. Mhm. Wenn das okay wäre, dann wäre das so mein Titel. Wenn du dich da wiederfindest.
Ja.
Oder
ja.
Herzlich, aber hart. Ist auch nicht.
Nee, hart, aber herzlich ist aber besser.
Herzlich. Ja.
Solange ich nicht die Frisur tragen muss, die Dame damals, da gab es doch mal eine Serie in den 80ern oder so, die hatte doch so eine Dauerwelle, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das würde ich natürlich nicht nehmen. Da bin ich eher beim Klassischen.
Liebe Simone, vielen Dank, dass wir dich etwas besser kennenlernen durften.
Vielen Dank an euch.
Dankeschön.
Es war sehr schön, mal über ein paar Denkvorgänge mal wieder offen zu sprechen. Vielen Dank.
Dankeschön. Super. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Sphäreraum Talk, der Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur von Rotonda Business Club und Jung.